Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was würden Sie, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du hättest noch genau 15 Jahre Leben? Was würde es ausmachen, es genau zu wissen, wann das Leben endet? Wie würden Sie, wie würdest du das Leben gestalten, wenn du wüsstest, noch 15 Jahre? Und kann jemand sagen, das ist eine völlig theoretische Frage. Das weiß ja keiner, wie lange er lebt. Ob noch ein Jahr, ob noch 5 Jahre, ob noch 10 Jahre, ob 15 Jahre. Und das ist auch gut so, dass man das nicht weiß. Aber eins, das wissen wir alle. Unser Leben ist nicht unendlich. Irgendwann wird unser Leben durch den Tod beendet, zumindest das Leben in dieser Welt. Aber was würde es ausmachen, wenn wir das genau wüssten? Würde sich dann etwas ändern in unserer Art zu leben, wie wir das Leben leben? Würde es in unserer Einstellung zum Leben etwas verändern? Also die Art, wie wir leben und denken, unser Leben gestalten? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Selbst wenn wir wüssten, noch 15 Jahre, würden wir vermutlich die Gedanken an das Ende unseres Lebens erst einmal verdrängen, wegschieben und weitermachen wie bisher. Nun gibt es Menschen, die befanden sich schon mal auf der Schwelle des Todes und sind dann doch am Leben geblieben, wie wir so sagen, dem Tod von der Schippe gesprungen. Viele von ihnen sehen ihr Leben seitdem mit anderen Augen. Und leben anders, bewusster, dankbarer, demütiger. Und von so einem Menschen berichtet der Predigttext für heute. Er steht in Jesaja 38 und handelt von dem König Hiskia. Und bei ihm, deswegen komme ich auf die Zahl, geht es um genau 15 Jahre. Bevor ich allerdings den Text lese, denke ich, sollte ich Hiskia mal vorstellen. Da die meisten vermutlich mit dem Namen König Hiskia wenig anfangen können. Israel-Reisende haben den Namen garantiert schon mal gehört. Und wer in Jerusalem war, hat vermutlich ein Stück der Stadtmauer des Hiskia gesehen. Und der Hiskia-Tunnel, weltberühmt, ist eventuell auch ein Begriff. Hiskia war König von Juda, also residierte in Jerusalem, 725 vor Christus bis 696 vor Christus. Ist lange her. Das war die Zeit der Ausweitung, der Expansion des assyrischen Großreiches und die entsprechenden Eroberungsfeldzüge. Das Nordreich Israel war schon ausradiert. Samaria, die Hauptstadt des Nordens, war gefallen. Und jetzt ging es um Juda und Jerusalem. Das war die politische Großwetterlage. Nicht einfach. Hiskia, unter der langen Reihe der Könige von Israel und Juda, war, so würden wir heute sagen, das war ein Guter, einer der wenigen Guten. Hiskia war ein Reformator, theologisch und politisch. Politisch, er hat Jerusalem, er hat die Davidstadt strategisch neu aufgestellt. Und befestigt. Er hat eine zweite Stadtmauer bauen lassen, die die Gihon-Quelle einschloss, hat dann einen Tunnel graben lassen, unter dem Berg quasi durch zum Teich Siloa, sodass die Bewohner Jerusalems eine garantierte Wasserversorgung hatten, selbst wenn die Stadt eingezingelt war. Eine große technische Leistung, bis heute bewundernswert. Aber auch theologisch war Hiskia ein Reformator. Er hat eine Kultreform durchgeführt, er hat den Tempel und die Gottesdienste gereinigt von allem möglichen heidnischen Dingen, die sich da angesammelt und eingeschlichen hatten. Und Hiskia ging es um die Verehrung Jahwe des Gottes Israels allein. Hiskia war jemand, der fragte nach Gottes Willen. Und er hatte enge Verbindung zu dem Propheten Jesaja, der zeitgleich in Jerusalem wirkte. Hiskia war die Rückbindung an Gott, sehr wichtig. Wie gesagt, unter den Königen Israel ein Guter. Und mich hat schon immer beeindruckt, wie Hiskia umgegangen ist mit der wirklich ganz starken, großen, konkreten Bedrohung durch die Assyrer. Da belagerte der assyrische Feldherr Rabschake die Stadt, hatte sie eingezingelt, stellt sich unten vor die Stadtmauer und hält eine Drohrede, sodass alle Jerusalemer, die da oben standen, das hören konnten und fordert zur offenen Kapitulation auf und sagt, es hat keinen Zweck mehr mit euch. Was macht Hiskia? Er ist tief betroffen. Er gibt aber auch nicht klein bei, sondern er befragt Gott, was er tun soll. Und er erhält von Jesaja, dem Propheten, die Antwort, fürchte dich nicht, dieser Rabschake, der wird bald abziehen. Und so geschah es auch, denn Rabschake wurde abberufen, er musste seinem König an einer anderen Stelle mit seinem Heer aushelfen. Kurze Zeit später erhält Hiskia einen Drohbrief vom assyrischen König Sanherib. Ich hätte fast gesagt, das wäre so ähnlich, als wenn Putin der Westukraine schreibt, ja? Und Sanherib schreibt ihm, lass dir ja nicht von deinem Gott einreden, du kämst davon. Schau dir doch an, was ich mit den anderen Königen und Reichen gemacht habe, die meinten, Widerstand leisten zu können. Ich habe sie völlig vernichtet. Und Hiskia nimmt diesen Brief, geht in den Tempel und breitet diesen Brief vor Gott aus und hält ihm einfach diese Situation hin. Und dann schickt Gott den Propheten Jesaja zu Hiskia und lässt ihm sagen, Gott hat dein Gebet gehört, Gott wird die Stadt beschützen, keiner wird eindringen von den Assyrern. Und so geschieht es aus, auch eine Krankheit bricht aus im assyrischen Heerlager, Tausende sterben und Sanherib zieht ab. Das kann man lesen, sowohl im 2. Könige-Buch als auch in Jesaja 36, 37. Und direkt danach folgt der Predigttext für heute, Jesaja 38. Und hier wird es dann für Hiskia persönlich. Es geht nicht mehr nur um Juda und Jerusalem, es geht um ihn. Und da lesen wir, in jenen Tagen wurde Hiskia schwer krank und war dem Tode nahe. Der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte, so spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du wirst sterben, du wirst nicht am Leben bleiben. Man könnte meinen, Gott droht dem Hiskia, aber das ist nicht der Fall hier, das ist falsch verstanden. Hiskia ist todkrank. Und Gott schickt den Jesaja zu ihm und sagt, pass mal auf, damit du nicht stirbst und hast deine Nachfolge nicht geregelt. Ich lasse dich nicht darüber im Unklaren. Diese Krankheit wird bei dir zum Tode führen. Das ist keine Drohung, sondern das zeigt, dass Gott dieser Hiskia nicht egal war. Und dann geht es weiter. Da drehte sich Hiskia mit dem Gesicht zur Wand und betete zum Herrn, ach Herr, denk daran, dass ich mein Leben lang treu mit aufrichtigem Herzen meinen Weg vor deinen Augen gegangen bin und dass ich immer getan habe, was dir gefällt. Und Hiskia begann laut zu weinen. Warum dreht sich Hiskia zur Wand? Eigentlich ganz einfach. Das war ein großer Raum. Selbst der König von Jerusalem hatte da nicht Privatgemächer oder sowas. Ein großer Raum, wo sich die ganzen politischen Versammlungen abspielten, wo auch das Bett, Krankenbett des Hiskia stand. Wenig Privatsphäre. Und deswegen dreht sich Hiskia zur Wand. Er sucht die intime, die persönliche Begegnung mit Gott. Wendet sich ganz Gott zu und klagt ihm sein Leid, seine Not. Hiskia setzt alles auf eine Karte, erwartet nur noch etwas von Gott, klagt ihm sein Leid. Er versinkt nicht in seinem Leid. Er sucht auch nicht das Mitleid der anderen, sondern er schüttet sein Herz aus vor Gott und hält auch mit seinen Tränen nicht zurück. Und dann lesen wir weiter. Da ging das Wort des Herrn an Jesaja. Geh zu Hiskia und sag ihm, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will zu deiner Lebenszeit noch 15 Jahre hinzufügen. Und ich will dich und diese Stadt aus der Gewalt des Königs von Assur retten und diese Stadt beschützen. Hiskia aber fragte Jesaja, was ist das Zeichen dafür, dass ich wieder zum Haus des Herrn, also zum Tempel, hinaufgehen werde? Der lag oberhalb der Davidstadt. Jesaja sagte, das soll für dich das Zeichen des Herrn sein, dass der Herr sein Versprechen halten wird. Siehe, ich lasse den Schatten, der auf den Stufen des Ahas bereits herabgestiegen ist, wieder 10 Stufen hinaufsteigen. Also da gab es Stufen, die der Vater des Hiskia angelegt hatte. Das war so eine Art Sonnenuhr. Da stieg der Schatten auf den Stufen, die er bereits herabgestiegen war, wieder 10 Stufen hinauf. Darauf sagte Jesaja, man hole einen Feigenbrei und streiche ihn auf das Geschwür, damit der König gesund wird. Also Astronomen haben herausgefunden, dass zur Zeit des Hiskia es eine Sonnenfinsternis gegeben hat. Vielleicht ist dadurch der Schatten rückwärts gegangen. Das ist aber, finde ich, nicht so entscheidend. Entscheidend für uns und für uns wichtig ist, Hiskia wendet sich Gott zu und das verändert die Situation. Genauso wie bei der Geschichte mit dem Drohbrief. Und das, liebe Schwestern und Brüder, gilt auch für uns. Die Hinwendung zu Gott verändert immer die Situation. Weil wir nämlich dann von uns wegsehen und Gott in den Blick bekommen und seine Möglichkeiten. Egal, ob Gott das Gebet so erhört wie bei Hiskia oder auf andere Weise, die Hinwendung zu Gott verändert die Situation immer. Das ist das Erste, was wir von Hiskia lernen können. Und das Zweite, das ist seine Reaktion auf diese 15 Jahre. Wie er damit umgeht, beziehungsweise wie das sein Leben verändert. Was jetzt folgt, ist ein Psalm außerhalb des Buches der Psalmen. Ein Lied, das König Hiskia von Juda verfasste, als er nach seiner Krankheit wieder genesen war. Er sagte, in der Mitte meiner Tage muss ich hinab zu den Pforten der Unterwelt, man raubt mir den Rest meiner Jahre. Ich sagte, ich darf den Herrn nicht mehr schauen, im Land der Lebenden keine Menschen mehr sehen bei den Bewohnern der Erde. Meine Hütte bricht man über mir ab, man schafft sie weg wie das Zelt eines Hirten. Wie ein Weber hast du mein Leben zu Ende gewoben, du schneidest mich ab wie ein fertig gewobenes Tuch. Vom Anbruch des Tages bis in die Nacht gibst du mich völlig preis. Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe. Wie ein Löwe zermalmt er meine Knochen. Ich zwitschere wie eine Schwalbe, ich gurre wie eine Taube. Meine Augen blicken ermatt nach oben. Ich bin in Not, Herr, stehe mir bei. Was kann ich ihm sagen, was soll ich reden? Da er es selber getan hat. Es flieht mich der Schlaf, denn meine Seele ist verbittert. Herr, ich vertraue auf dich. Du hast mich geprüft. Mach mich gesund und lass mich wieder genesen. Du hast mich aus meiner bitteren Not gerettet. Du hast mich vor dem tödlichen Abgrund bewahrt, denn alle meine Sünden warfst du hinter deinen Rücken. Ja, in der Unterwelt dankt man dir nicht. Die Toten loben dich nicht. Wer ins Grab gesunken ist, kann nichts mehr von deiner Güte erhoffen. Nur die Lebenden danken dir, wie ich am heutigen Tag. Von deiner Treue erzählt der Vater den Kindern. Der Herr war bereit, mir zu helfen. Wir wollen singen und spielen im Hause des Herrn, solange wir leben. 2 Themen sind mir in diesem Psalm des Hiskia aufgefallen. Das eine, wie er die Situation erlebt hat, als er den Tod vor Augen hatte und wie er damit umgegangen ist. Und was diese Errettung, das Weiterleben bei ihm bewirkt hat. Hiskia war 39 Jahre circa alt, sozusagen in der Mitte seines Lebens, die Mitte seiner Jahre. Man müsste eigentlich wörtlich übersetzen, mitten am Tag. Mitte am Mittag des Lebens soll ich schon gehen? Und dann beschreibt er mit Bildern, was er innerlich gefühlt hat, wie es ihm ergangen ist, als er wusste, ich werde sterben. Das erste Bild ist das einer Schutzhütte eines Zeltes. Er fühlt sich, als ob er in einem Zelt liegt und dann kommt jemand und nimmt über ihm das Zelt weg. Schutzlos liegt er da, nackt, bloß. Das Zelt, was ihn geschützt hat, ist weg. So fühlt er sich. Das zweite Bild, er vergleicht sein Leben mit einem Tuch, einem Teppich auf dem Webstuhl. Noch nicht ganz fertig, aber wird schon abgeschnitten. Sein Leben hängt nicht mal mehr am seidenen Faden, auch der ist schon abgeschnitten. Das dritte Bild, die Krankheit ist für ihn wie ein Löwe, der sich auf ihn stürzt und ihn zermalmt, es gibt kein Entkommen mehr. Ich denke, wer diese Situation schon mal selbst erlebt hat, durch eine schlimme Diagnose, der wird diese Gefühle des Hiskia nachempfinden können. Und dann sagt er, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Aber Hiskia bleibt an Gott dran. Obwohl menschlich alles aus ist, hört er nicht auf, sich an Gott zu wenden. Meine Augen blicken ermattet nach oben. Ich bin in Not, Herr, steh mir bei. Herr, ich vertraue auf dich. Du hast mich geprüft. Mach mich gesund und lass mich wieder leben. Und dann kommt die Wende. Du hast mich aus meiner bitteren Not gerettet. Du hast mich vor dem tödlichen Abgrund bewahrt, denn all meine Sünde warfst du hinter deinen Rücken. Hiskia wird geheilt, wir haben gehört, unter anderem mit Hilfe eines Feigenpflasters. Das heißt, Gott handelt nicht ohne menschliche Mitwirkung und ärztliches Wissen und Können ist nicht zu verachten. Und Hiskia darf weiterleben. Noch 15 Jahre. Wir wissen, es gibt viele Geschichten, wo das nicht so passiert ist. Menschen sterben, von denen wir uns und die es sich selbst gewünscht hätten, noch eine längere Lebenszeit vor sich zu haben. Aber es gibt eben auch diese wunderbaren Geschichten einer Rettung, wo nach menschlichem Ermessen nichts mehr zu erwarten war. Wir können das nicht gegeneinander aufrechnen. Auch Hiskia ist ja später gestorben. Genauso wie auch Lazarus wieder sterben musste, den Jesus zuvor aus dem Tod auferweckt hatte. Uns, liebe Schwestern und Brüder, bleibt die Frage, was bedeutet es für uns, dass wir wissen, unsere Lebenszeit ist begrenzt? Was macht das mit uns? Und da können wir uns Hiskia anschauen und sehen, was das bei ihm bewirkt hat. Und sein Lied, sein Psalm bringt ja alle Erfahrung der letzten Tage zum Ausdruck, seine Ängste, seine Verzweiflung, seine Hoffnungen und Sehnsüchte und sein Vertrauen in Gott. Und dann beschreibt er, was von nun an sein Leben bestimmt. Nur die Lebenden danken dir, wie ich am heutigen Tag. Von deiner Treue erzählt der Vater den Kindern. Der Herr war bereit, mir zu helfen. Wir wollen singen und spielen im Hause des Herrn, solange wir leben. Hiskia ist dankbar. Und seine Dankbarkeit äußert sich im Lob. Die bittere Erfahrung und die Dankbarkeit für das gewährte Leben machen Hiskia zum Lobsänger. Das Lob Gottes ist für ihn das Wichtigste und Größte. Und Hiskia gestaltet sein Leben aus Dankbarkeit und Dankbarkeit äußert sich im Lob. Das Wissen, sein Leben ist begrenzt, 15 Jahre, das treibt Hiskia nicht in irgendeinen Aktionismus, sondern bewirkt ein Leben aus Dankbarkeit. Jeden Tag, der ihm gewährt wird, soll von Lob und Dank erfüllt sein. Und das können wir von Hiskia lernen. Unser Leben, jeden neuen Tag dankbar aus Gottes Hand nehmen und uns im Lob auf ihn ausrichten. Da gibt es ja einen interessanten Gedankengang in diesen Versen. Da sagt Hiskia, die Toten loben dich nicht, nur die Lebenden danken dir, wie ich am heutigen Tage. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als ob der Hiskia das Gott vorhält und sagt, Gott, du willst ja das Lob, aber Tote können dich nicht loben. Nur Lebende können dich loben. Und dahinter steckt das alttestamentliche Denken, dass es da überhaupt noch keinen Gedanken an das Weiterleben nach dem Tod gab. Mit dem Tod war klar, alles aus vorbei. Und wer tot ist, bleibt tot und kann Gott nicht loben. Seit Jesu Auferstehung wissen wir, selbst wenn wir sterben, ist nicht alles aus. Im Gegenteil, danach geht es weiter. Das Schönste kommt noch. Wir werden in der Herrlichkeit Gottes leben. Und was werden wir dort machen? Klar, Gott unaufhörlich loben. mit einer Musik so wunderbar, unvorstellbar. Ich muss sagen, ich bin gespannt und freue mich darauf. Die Toten loben dich nicht, nur die Lebenden danken dir. Wenn wir da mal den Umkehrschluss ziehen, dann heißt das, wer nicht lobt, gehört eigentlich schon zu den Toten. Wer nicht dankt, gehört nicht zu den Lebenden, zu den wirklich Lebenden. Gott danken, Gott loben, das ist Zeichen von Lebendigkeit. Denn die Toten loben dich nicht, nur die Lebenden danken dir. Umgekehrt, wer nicht dankt, sondern nur unzufrieden ist, immer das Negative sieht, nörgelt und meckert, der und die nimmt sich selbst ganz viel vom Leben, tötet sich sozusagen selbst. Und wenn nicht Gott lobt, kann, wenn überhaupt, nur sich selbst loben, dreht sich immer nur um sich, bleibt bei sich und verliert dann irgendwann den Spaß am Leben. Dagegen, wer dankbar ist und Gott lobt, holt sich sozusagen durch Loben und Danken Leben ins Leben. Danken und Loben, das sind ja nicht Eigenschaften, die man hat oder nicht, sondern das ist etwas, was man lernen und einüben kann. Ich weiß nicht, wer es schon mitbekommen hat, es gibt eine Initiative, ein sogenanntes Jahr der Dankbarkeit, Erntedankfest dieses Jahres bis nächstes Jahr. Es geht ja nicht um das Jahr, es geht darum, sich mal wieder bewusst zu machen, wofür man danken kann. Mir ist eine ganz einfache Übung da eingefallen. Wie wäre es, ein kleines Buch zu nehmen und am Ende jedes Tages eine Sache hineinzuschreiben, wofür man danken kann? Und ich bin sicher, es gibt mehr als eine Sache. Vielleicht heute Abend als Dank für einen Spaziergang in der Herbstsonne oder für ein wunderbar gestaltetes und farbiges Herbstblatt. Oder. Wenn man das macht, hat man am Ende eines Monats schon mal 30 Dankbarkeiten. Am Ende eines Jahres 365 Dankbarkeiten. Ich habe in einem Heft zum Jahr der Dankbarkeit einen Text gefunden, der beschreibt, wie die innere Haltung der Dankbarkeit die Einstellung zu Situationen und Menschen und Dingen verändert und das Leben neue Perspektiven gewinnt. Den möchte ich mal vorlesen. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Für die Hose, die ein bisschen zu eng ist, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Für den Rasen, der gemäht und die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Für die Müdigkeit und die Schmerzen an Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Ich fand das ganz interessant und auch amüsant natürlich, wie die innere Einstellung der Dankbarkeit das Leben verändert und unseren Blick auf Dinge, Situationen und Menschen. Zum Schluss meine Beobachtung bei mir selbst und bei anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Wer, so wie Hiskia, die eigenen Grenzen, die Grenzen des eigenen Lebens gespürt hat, wer an sich selbst die Zerbrechlichkeit und Endlichkeit des Lebens erfahren hat, wird danach demütiger und dankbarer. Demütiger, weil ich meine Grenzen erkenne und kenne. Und dankbarer, weil ich weiß, jeder neue Tag ist ein Geschenk. Und Dankbarkeit für den Lob. Ich weiß, Gott hält mich in seiner Hand. Heute, morgen, übermorgen und auch in Ewigkeit. Meine Überzeugung ist, wenn man von reifer werden im Leben und im Glauben spricht, reifer werden ist dankbarer werden. Und Undankbarkeit, Nörgelei, Mangel- und Fehlerorientierung ist letztlich ein Zeichen von Unreife. Lebensgewinn liegt im Dankbarwerden. Dankbarkeit befreit dann zum Lob Gottes. Und bei diesem Psalm des Hiskia, außerhalb des Psalters, fiel mir ein Text ein von Hans-Dieter Hüsch, dem niederrheinischen Philosoph, Denker, Dichter, Kabarettisten. Ein Text, den er mit Psalm überschrieben hat. Und er könnte auch von Hiskia stammen und ist für mich so etwas wie eine Übersetzung von Vers 20. Wir wollen singen und spielen im Haus des Herrn, solange wir leben. Vielleicht kennt der ein oder andere den Text. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Dazu kann man nur eins sagen. Amen.